Global gedacht, der Podcast, der die Welt auf den Kopf stellt. Hallo, hallo zu dieser neuen Folge von Global gedacht. Mir hat das Gespräch, das euch gleich erwartet, diesmal besonders viel Freude gemacht, weil es nach den theoretischen und teils auch thematisch etwas schwereren, fast negativen Inhalten der letzten beiden Folgen etwas leichter wird. Don't get me wrong, diese Folgen brauchten wir unbedingt, um uns dem Konzept der Ernährungssouveränität und all ihren Facetten und den Auswirkungen zu nähern. Und sie waren auch super interessant für uns. Wir hatten zwei total gute Experten zu Gast. An dieser Stelle nochmal danke dafür. Wir behandeln da wirklich gerade ein total wichtiges Thema und wir finden es immer wieder spannend, uns mit so verschiedenen Menschen auszutauschen und von ihnen zu lernen. Allerdings finde ich es auch schön, unseren Blick in dieser Folge ganz bewusst auf Lösungsansätze zu fokussieren und eigentlich mal eine ganze Episode dem zu widmen, was wir unsere Gäste gerne zwischendurch fragen. Was können wir als Einzelne tun? Wie können wir Changemaker sein? Wie ein kleines bisschen die Welt auf den Kopf stellen? So, jetzt war ich lange genug mysteriös. Jetzt erzähle ich euch etwas zu Franziska, die für diese Folge mit uns gesprochen hat. Franziska wohnt in Dresden und wird uns gleich von ihrem Weg zum Thema Urban Gardening erzählen. Was macht die Wolkenfarm, ihre solidarische Landwirtschaft, so besonders? Was treibt sie und ihre WeggefährtInnen an? Und wie hängt das mit unserem großen Thema Ernährungssouveränität zusammen? Das erwartet euch jetzt. Viel Spaß! Ja, hallo Franziska, schön, dass du heute da bist und dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Stell dich doch erstmal vor, was macht dein Leben so aus und wieso bist du heute hier? Also was verbindet dich mit dem Thema Urban Gardening?
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Franziska Krone und ich bin gerade Vorständin beim Wolkenfarmverein in der schönen Stadt Dresden. Und worum es da eigentlich geht, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, vielleicht zu meiner Person. Ich bin ursprünglich studierte Soziologin und Kommunikationswissenschaftlerin, arbeite tatsächlich im Marketing, bin aber aktuell in Elternzeit. Also, wie ihr vielleicht raushört, habe ich ursprünglich erstmal überhaupt nichts mit Urban Gardening am Hut. Aber das gilt nur bis vor 3 Jahren ungefähr, denn dann hatte ich tatsächlich den Wunsch, Kinder zu bekommen oder zumindest erstmal ein Kind und habe mich etwas genauer eigentlich mit der Frage beschäftigt, wie kann man die Zukunft von Kindern besser gestalten, insbesondere auch hinsichtlich der Ernährung, weil wir wissen alle, Ernährung heutzutage ist recht unsichtbar für unsere Kinder. Teilweise wissen sie nicht, wo kommen die Nahrungsmittel her oder wie werden sie gar produziert, kommen mit schlechten Lebensmitteln in Kontakt und das gilt global wie auch für Deutschland. Und ja, ein zweiter Aspekt, der hinzukam, war dann die Corona-Krise tatsächlich, der einfach zum Umdenken angeregt hat. Es war, ich kann mich erinnern, ein Tag, an dem ich mit meinem Partner zusammengesessen habe. Es war mal wieder so ein Tag, wo man, an dem man nicht gut einkaufen konnte. Und wir saßen zusammen und haben überlegt, eigentlich wäre es doch echt toll, wenn man einfach bei sich im Haus oder auf dem Dach einen Garten hätte, auf den man zugreifen kann und sich jederzeit mit frischen Nahrungsmitteln, Gemüse, Obst versorgen könnte. Und da man zu der Zeit eh nicht so viel Produktives tun konnte, haben wir dann tatsächlich entschieden, hey, lass uns doch einfach ein kleines Hobbyprojekt starten und haben ein Heimprojekt ins Leben gerufen, in dem wir tatsächlich uns erst mit unzähligen YouTube-Videos erkundigt haben, was gibt es denn eigentlich so für coole Möglichkeiten, sich selbst zu versorgen, unabhängig von bestimmten Bedingungen, ja, dass man jetzt irgendwo eine Fläche braucht oder ähnliches und sind tatsächlich dann auf den Eigenanbau über Aeroponik, über Aquatanks aufmerksam geworden und haben uns tatsächlich dann zu Hause einfach in unserer kleinen Kammer mit einfachen Wassertanks ein kleines Selbstanzuchtsystem hingestellt, in dem wir die mit Wasser gefüllt haben, haben dort kleine Setzlinge, die schon vorgezogen waren, einfach hineingesetzt in die Wasserlösung und waren dann ziemlich schnell erstaunt, wie es dort blüht und grünt. Und wir konnten am Ende gar nicht so viel Pfefferminztee trinken, wie wir Pfefferminze gezogen haben. Und da haben wir gesagt, hey, wenn das alleine im kleinen Rahmen bei uns zu Hause hier schon so gut funktioniert und das mit künstlicher Beleuchtung tatsächlich. Also die Pflänzchen hatten in dieser Kammer nicht mal wirklich Tageslicht, ja. Haben wir gesagt, so, okay, das kann man doch wahrscheinlich irgendwie professionalisieren und haben uns dann sozusagen Anfang diesen Jahres, also im März, dazu entschlossen, Wolkenfarm als Verein zu gründen und ja, zu sagen, hey, wir wollen das erste Pilotprojekt in Dresden sein, das Vertical Farming in den urbanen Raum bringt, das auch noch auf das Dach mit Pflanztürmen, die sozusagen das aeroponische System nutzen und die Pflanzen rein auf einer Wassernährstofflösung zum Wachsen bringen. Und das Ganze haben wir als Verein ins Leben gerufen mit mittlerweile 13 Mitgliedern, Tendenz steigen. Und wir haben im Prinzip für uns das Ganze als solidarische Landwirtschaft geplant und aufgebaut. Das vielleicht im Groben und Ganzen, worum es im Kern bei uns ging und noch geht.
Sehr cool auf jeden Fall. Das so, ich kann mir richtig vorstellen, wie das so bei euch in der Wohnung entstanden ist und dann irgendwie immer größer wird und man so diese Begeisterung dafür findet. Auf den Begriff solidarische Landwirtschaft kommen wir später auch nochmal zu sprechen, was das genau ist. Aber du hast ja jetzt schon erwähnt, dass ihr dieses Jahr gestartet seid im März. Das ist ja jetzt noch gar nicht so lange. Also ihr seid noch echt jung und ihr habt auch ein ganz anderes Konzept, wie du schon angesprochen hast. Aber es liegt ja auch schon ein ganzer Sommer hinter euch. Wie war der denn so? Nimm uns doch mal mit. Was habt ihr so als Ertrag gehabt? Was habt ihr angebaut? Und wie geht es jetzt auch in der kalten Jahreszeit weiter?
Also eigentlich würde man sich ja vorstellen, okay, es gibt so einen typischen Tag auf unserer kleinen Wolkenfarm. Den kann man aber gar nicht so beschreiben, weil man nicht jeden Tag bei der Wolkenfarm vor Ort ist tatsächlich. Das ist das Schöne an dem System. Dadurch, dass wir ein Kreislaufsystem haben, die Pflanztürme haben sozusagen, muss man sich vorstellen, Wassertanks. Und in diesen Pflanztürmen wird das Wasser über ein Pumpsystem nach oben gebracht und über einen Nährstoffnebel an die Wurzeln der Pflanzen gebracht. Und das hat zur Folge, dass wir in diesem Kreislaufsystem sozusagen 90% Wasser gegenüber der herkömmlichen Landwirtschaft sparen. Das Coole dabei ist, dass man im Prinzip nicht regelmäßig, also nicht täglich zur Wolkenfarm muss und dann die Pflanzen bewässern muss, wie eigentlich bei herkömmlichen Anbaumethoden. Und deswegen kein typischer Tag auf der Wolkenfarm, sondern tatsächlich eher Wochen, kann man so sagen. Also alle 2 Wochen muss man tatsächlich vorbeischauen, in unserem Fall, um das Wasser einmal auszutauschen in den Türmen. Und dann hat man aber tatsächlich wieder die Möglichkeit, einfach vorbeizukommen, wenn man ernten will. Und der Ertrag ist tatsächlich recht hoch gewesen diese Saison. Wir haben das die erste Saison überhaupt ausprobiert. Wir sind klein gestartet, also wir sind mit 2 Türmen erstmal ins Pilotprojekt gegangen und haben getestet, welche Pflanzen überhaupt gut funktionieren. Spoiler Alert, alle Pflanzen haben gut funktioniert, die wir angebaut haben. Also tatsächlich, es haben Erdbeeren funktioniert, verschiedene Kräuter wie Koriander, wir haben Pak Choi gezogen, also tatsächlich querbeet über Salate war vieles dabei. Und alles ist wirklich geworden, auch in kürzester Zeit. Innerhalb von 2 Wochen konnten wir das erste Mal ernten. Ja, also tatsächlich haben die Türme den Vorteil, dass man recht schnell Fortschritte der Pflanzen sieht, zieht sie in kleinen Kokostabs vor. Und sobald sie eigentlich hübsche Setzlinge sind, kann man sie schon umsetzen in den Turm. Und ja, entgegen unserer Annahme, dass wahrscheinlich erstmal die Hälfte aller Pflanzen vielleicht nicht überleben werden, sind tatsächlich 95% sehr gut gewachsen. Und wir hatten tatsächlich am Ende dann eine Überproduktion und haben dann geschaut, dass wir wirklich viel Salat essen in der Saison, damit wir es überhaupt wegbekommen. Was tatsächlich auch ein interessanter Faktor für uns war, dass wir verschiedene Turmsysteme ausprobieren. Prinzipiell sind die Türme bis zu 2,10 Meter bei uns hoch, damit auch jeder gut rankommt beim Ernten. Die Türme an sich können insgesamt, wir haben 10 an der Zahl, bis zu 700 Pflanzen beherbergen. Ja, und da gibt es tatsächlich Türme, die 40 bis 50 Pflanzen ja, als Ertrag hervorbringen. Und dann gibt es noch Türme, die teilweise über 100 Pflanzen in einem Turm hervorbringen können. Ja, das ist insbesondere gut für Kräuter oder ähnliches. Und Ja, also es ist in dem Sinne sehr vorteilhaft für uns gewesen, dass wir gesehen haben, okay, wir können auf extrem kleiner Fläche, also auf knapp 20 Quadratmetern, ja, kann man bis zu 700 Pflanzen ziehen mit den Türmen, extrem viel anbauen. Und für uns war dann natürlich tatsächlich der interessanteste Gedanke, muss das auf einer Fläche passieren, die vielleicht andere Ökosysteme oder ähnliches beeinträchtigt, sondern kann man nicht einfach Flächen auswählen, die sowieso nicht genutzt werden. Und da sind wir eben auf die Idee gekommen, dass man das auf Flachdächern tun kann. Denn es gibt in Deutschland rund 1,2 Milliarden Flachdächer.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ein kleiner Gruß aus dem Schnitt. Franziska hat uns im Nachhinein noch darum gebeten, dass wir die Größenangabe ergänzen sollen. Und zwar handelt es sich bei ihrer Angabe oder die Zahl, die sie genannt hat, um Quadratmeter. Ja, also, habt noch viel Spaß beim Weiterhören.
Und davon ist tatsächlich der Großteil ungenutzt. Und warum sollte man das nicht für sich brauchbar machen, ja?
Jetzt hast du ganz viel das Wort Türme gesagt. Ich meine, darum geht es ja auch. Ihr habt dieses Vertical Farming. Für alle ZuhörerInnen, ihr könnt euch das entweder mal, ich glaube, das war wichtig an der Stelle auch zu sagen, entweder bei Wolkenfarmen im Internet, also auf der Webseite oder auf Instagram mal angucken, weil das sieht schon verrückt aus. Also auch als ich das erste Mal gesehen habe, ja, ich glaube, wenn man einfach nur dieses Wort Pflanztürme oder Vertical Farming hört, kann man sich da einfach nichts drunter vorstellen. Deswegen hier der Tipp. Schaut euch das mal an, dann habt ihr auch ein Bild im Kopf, wenn wir jetzt weiter über diese Türme reden. Eine kurze Rückfrage habe ich, also du hast ja, wir gehen auch gleich nochmal, das wird dann die nächste Frage sein, auf die solidarische Landwirtschaft ein. Du hast jetzt aber schon gesagt, dass ihr seid 13 Leute im Team und es ist mehr so ein Wochenrhythmus, gar nicht jetzt irgendwie so ein typischer Tag. Das heißt, dass ihr euch in dem Sinne dann auch einfach abwechselt und ihr habt irgendwie einen festen Kalender, das klar ist, weiß ich nicht. Du gehst Montag hin und dann erst wieder in 14 Tagen den Montag so. Also einfach, dass immer klar ist, wer jetzt heute wann dahin geht, irgendwie dann.
Ja, korrekt. Das wird auch in Zukunft, gerade wenn noch mehr Mitglieder dem Verein beitreten, super wichtig, dass man sich so organisiert. Tatsächlich war es diese Saison, dadurch, dass wir noch ein überschaubarer Kreis sind, super easy, dass man tatsächlich zu einem Termin, wo zum Beispiel das Wasser gewechselt wird oder wieder eine Ernte ansteht, tatsächlich alle Mitglieder vor Ort hatte. Und sich dann ein, zwei Freiwillige, die sagen, okay, wir wollen zwischendrin, wenn eine besondere Hitzeperiode war oder ähnliches, doch nochmal nach dem Rechten schauen, sich dann freiwillig halt melden und schauen, ob tatsächlich alles noch okay ist. Aber es war bisher immer alles okay. Das war auch ein super Learning für uns, dass das System, was wir gewählt haben, deswegen sehr, sehr gut war, weil es tatsächlich hier Stürme, Hitze, Kälte konnten wir noch nicht erproben, weil die Türme tatsächlich gerade im Winterschlaf sind. Dazu kann ich gleich nochmal eingehen. Aber das haben die alle super mitgemacht und deswegen hat uns das auch bestätigt in der Wahl des Systems. Genau.
Wie ist es denn? Also, wieso hast du dich eigentlich dazu entschieden, dieses Projekt? Also, ich meine, es ist ja schon, ich sag mal, verrückt an sich, so, sich so Türme irgendwie aufs Dach zu stellen und darin Pflanzen zu machen. Aber wieso hast du dich eigentlich entschieden, dann quasi noch einen Schritt weiter zu gehen? Jetzt nicht zu sagen, irgendwie du und dein Partner für eure kleine Familie baut dir jetzt da so ein bisschen Salat an, auf flapsig auszudrücken, sondern dann auch zu sagen, so, wir machen das jetzt als solidarische Landwirtschaft und ziehen es so ein bisschen größer auf. Also, warum, ja, was macht für dich solidarische Landwirtschaft irgendwie da so passend oder warum wolltest du gerne unter diesem Leitbild, sage ich mal, dein Projekt führen? Und vielleicht kannst du an der Stelle auch einfach nochmal erklären, genau was eigentlich solidarische Landwirtschaft bedeutet und ja, wo da der Unterschied so, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalem Gärtnern liegt.
Tatsächlich ist solidarische Landwirtschaft, der Begriff solidarisch umschreibt es schon sehr gut. Das ist auch ein Grund, warum wir uns dessen verschrieben haben. Eine sehr demokratische Herangehensweise einfach an die Landwirtschaft. Es wird gemeinsam entschieden, was wird gepflanzt. Es wird gemeinsam entschieden, wie wird der Verein vorangetrieben, was sind die Werte, Ziele des Vereins. Und man gestaltet im Prinzip zusammen die Zukunft und ist unabhängig vom Rest des Marktes, indem man im Prinzip kostengünstiger, zumindest in unserem Fall, produzieren kann. Ne? Man umgeht verschiedene Zwischenhändler, Lieferketten etc. Und tatsächlich hat man auch den Bildungsaspekt, der für uns super wichtig ist, dass man zeigt, wie wird Landwirtschaft eigentlich gemacht. In unserem Fall halt recht technisch innovativ, aber es soll ja zukunftsweisend sein. Das ist für uns sehr wichtig. Und solidarische Landwirtschaft im klassischen Sinne ist tatsächlich eigentlich aus einem Genossenschaftsgedanken heraus entstanden. Für uns war am Anfang auch eine schwierige Entscheidung, ob wir tatsächlich den Genossenschaftsweg direkt gehen oder es über einen Verein machen. Letztendlich hat natürlich dann auch die finanzielle Lage, da wir im Prinzip ja mit null starten, den Ausschlag gegeben, dass wir uns für die Vereinsvariante entscheiden und trotzdem das solidarische Prinzip darin leben und jeder im Prinzip mitgestalten kann, wie er den Verein gestalten will. Und vielleicht nochmal zur Motivation, also warum wir das Ganze nicht nur in unserer kleinen Kammer weitergemacht haben. Ich finde, aus der ersten Folge ging bei euch hervor der Begriff Food-Souveränität. Es war super schön erklärt, da in Bezug auf Lateinamerika, dass Bauern in Lateinamerika Autonomie suchen, in der Lage sein wollen, sich selbst zu ernähren, unabhängig anzubauen, über Saatgut zu verfügen und sich auch selbst zu ernähren, ja, und das Ganze regional und unabhängig eben vom globalen Markt. Und für uns ist das ein ähnlicher Hintergrund. Jetzt sind wir natürlich nicht Landwirte oder Landwirtinnen im klassischen Sinne. Also tatsächlich haben bei uns vielleicht 3, 4 Leute im Verein Kleingartenerfahrung. Der Rest hat stinknormale Jobs. Und wir haben gesagt, okay, für uns ist es aber super wichtig, dass wir auch das Thema Ernährungssicherheit, auch wenn wir nicht direkt davon betroffen sind, für die Zukunft mitdenken und dass tatsächlich Dinge wie die Corona-Krise oder Ähnliches gezeigt haben, dass es in Zukunft auch immer wichtiger wird. Ja, also es kann super schnell gehen, dass wir tatsächlich auch irgendwann mal auf uns selbst vielleicht und auf neue Arten Ernährungssicherheit zu gewährleisten angewiesen sind. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir schauen nach einem Alternativkonzept, was flächendeckende und klimaschonende Versorgung mit Nahrung etablieren kann und was aber jedem Menschen, unabhängig, ob er Fachwissen hat in dem Bereich oder nicht, zugänglich ist, um die Leute zur Selbsthilfe auch zu befähigen. Nun muss es nicht jedes Mal eine Krise sein, die uns bevorsteht, um das anwenden zu müssen, sondern es geht einfach darum, auch zu schauen, okay, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Also wenn wir jetzt schon eine kleine Revolution anstoßen können, um zum Umdenken zu bewegen, Aufklärung zu leisten und die nachfolgenden Generationen insbesondere zu inspirieren. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe einen kleinen Sohn, das ist mir super wichtig, dass der im Prinzip schon ja Fragen beantwortet bekommt, die uns aktuell unter den Nägeln brennt oder brennen und nicht selbst erst, wenn das Kind, sage ich mal, in den Brunnen gefallen ist, sich damit beschäftigen muss. Denn wir sind jetzt Problemverursacher. Und ich finde, wir sollten in unserer Generation die Verantwortung übernehmen, diese Probleme jetzt schon zu beheben. Und wir haben deswegen viele Fragen, nicht nur mein Partner und ich, sondern auch im Verein gestellt, die wir beantworten wollen. Unter anderem zum Beispiel, wenn wir eine zunehmende Trockenheit haben auf unseren Böden, ja, also die Landwirtschaft wird zunehmend auch immer mehr Probleme damit bekommen in der Zukunft oder mit Starkregen zu kämpfen haben etc. Global betrachtet ist das schon längst ein Problem. 70% zum Beispiel der weltweiten Landwirtschaft nutzt bereits Oberflächen und Grundwasser, um künstlich zu bewässern. Und auch wir werden irgendwann in solche Problematiken laufen. Und wir haben uns gefragt, ja, wie kann man im Prinzip schwankende Niederschlägen, unabhängig vom Boden, konsistent Ernte generieren, ohne Ernteausfälle zum Beispiel. Und das auch noch zu erschwinglichen Preisen. Und da war dann die solidarische Landwirtschaft wiederum attraktiv, weil man tatsächlich auch unabhängig, wie ich schon sagte, entscheiden kann, wie wird man anbauen, welche Systeme nutzt man. Man kann tatsächlich auch dafür sorgen, dass Bio-Lebensmittel für die Gesellschaft zwinglich auch anzubauen sind, indem man einfach selber mitmacht bei uns im Verein.
Ja, wie man bei euch mitmachen kann, da werden wir bestimmt später auch nochmal drauf eingehen. Aber erstmal hast du schon total den Bogen gespannt, den wir natürlich auch spannen wollten, nämlich auf unser größeres Thema der Ernährungssicherheit bzw. Ernährungssouveränität, was wir ja auch in den Folgen eigentlich quasi etabliert haben, dass es der viel angebrachtere Begriff ist, da es nicht nur darum geht, dass ja, es sichergestellt wird, dass es irgendwie Ernährung gibt, sondern es muss auch auf die richtige Art und Weise passieren. Und es gibt so viele verschiedene Komponenten davon. Und ich werde allen, die das noch nicht gehört haben, einfach nochmal raten, da in die anderen zwei Folgen reinzuhören, weil das auch zwei sehr, sehr interessante Gespräche waren. Jetzt hast du schon total viel angesprochen von der Connection von Urban Gardening und diesen großen Fragen. Aber vielleicht, wenn du nochmal quasi ganz groß denkst und also vielleicht einfach nochmal zusammenfasst, was du denkst, was die Rolle von diesen Urban Gardening-Projekten sein kann, auch global gesehen. Und wenn du irgendwie so ganz groß träumst, was stellst du dir vor, wie diese Rolle expandieren kann und was daraus entstehen könnte?
Also ich glaube, dass gerade hinsichtlich des Klimas Urban Gardening sehr viel Potenzial hat. Dadurch, dass es super vielfältig ist. Also es heißt ja nicht, dass jeder Vertical Farming Türme irgendwo hinstellen muss. Das ist sozusagen jetzt unser Steckenpferd. Aber ich glaube, was total wichtig ist, ist einfach, dass man klein anfängt, egal wo auf der Welt. Man kann mit recycelten Dingen des Alltags kleine Urban Gardening-Projekte ins Leben rufen. Es muss nicht immer der teure Pflanzturm sein, den man tatsächlich kauft, sondern man kann tatsächlich, indem man eine alte Holzkiste oder ähnliches benutzt, anpflanzen, ja, und so eigene kleine Projekte ins Leben rufen und damit dann tatsächlich auch was fürs Klima am Ende tun. Wenn wir mal schauen, alleine hinsichtlich der Lebensmittel und des CO2-Ausstoßes kann man sagen, ne, 80% der durch Nahrungsmittel verursachten CO2-Emissionen liegen allein in der Lieferkette. Und ich denke, gerade durch Urban Gardening-Projekte, im kleinen wie auch im großen Stil, kann man da schon sehr viel unterstützen, dass dort die CO2-Emissionen zum Beispiel eingedämmt werden. Ja, alleine der Punkt Lieferketten und Co. Macht schon super viel aus, indem man sagt, okay, man hat lokale Urban Gardening-Projekte, Nachbarschaftsprojekte, in denen sich die Menschen selbst versorgen. Es muss ja keine solidarische Landwirtschaft immer sein, sondern es geht auch im Kleingartenverein. Ja? Oder dass man eben Flächen optimal ausnutzt. Also vielleicht auch noch eine schöne Zahl. Täglich verliert alleine in Deutschland zum Beispiel, verlieren wir täglich in Deutschland 54 Hektar potenziellen Acker- und Grünlandes an den Siedlungs- und Verkehrsbau. Und man muss sich einfach dahingehend auch die Frage stellen, okay, wie können wir platzsparend anbauen und so im Prinzip auch bestehende Ökosysteme einfach schützen? Ne? Und das meine ich, wenn man einfach dort umdenkt und global solche Projekte ins Leben ruft, die im Prinzip diese Punkte, die ich gerade genannt habe, mit beachten, denke ich, kann man schon sehr viel einfach auch alleine fürs Klima tun. Genau. Und eine Sache vielleicht auch, es gab eine Studie zur, es war in Bologna, Italien, wo geschaut wurde, okay, wie können Dachflächen zum Beispiel die Stadt mit Gemüse versorgen oder mit dem Gemüsebedarf decken. Und man hat herausgefunden, dass wenn alleine alle Dachflächen genutzt werden würden, 77% des Nahrungsmittelbedarfs an Gemüse dort gedeckt werden könnten. Wenn man sich diese Zahl vor, also es ist über die Hälfte dort in der Stadt. Und wenn man sich das vorstellt, dass man sowas etablieren könnte weltweit, könnte man, glaube ich, Nahrungsmittelprobleme sehr stark auch eindämmen. Genau. Und das Gleiche gilt auch für beispielsweise die Temperaturentwicklung in Großstädten. Ja, wir haben extreme Großstädte weltweit, die vom Hitzeproblem einfach betroffen sind. Wir wissen mittlerweile, die weltweite Mitteltemperatur ist fast um 1 Grad gestiegen. In Ländern wie Österreich zum Beispiel sogar um bis zu 2 Grad. Und es konnte dort unter anderem auch gezeigt werden, dass Urban Gardening-Projekte zum Beispiel Hitzespots, ja, versiegelte Flächen von Gebäuden ausgehend, um bis zu 2 Grad die Temperatur gesenkt werden konnte. Und damit natürlich die Lebensqualität einfach wieder steigt. Also das heißt nicht nur Nahrungsmittelknappheit, sondern auch Klima kann oder Temperaturschwankungen können ausgeglichen werden. Und da sind dann schon zwei große Probleme, die im Prinzip mit Urban Gardening-Projekten auch weltweit angegangen werden können.
Mhm. Ja, ich finde es auch einfach total spannend, wie euer Beispiel so ein bisschen verdeutlicht, dass es auch mit so viel also mit so viel weniger Aufwand und auch Platz verbunden ist, als man sich das wahrscheinlich so im klassischen Sinne vorstellt. Wie du gesagt hast, dass ihr auch im Hochsommer und wie eigentlich nur alle 2 Wochen mal hingehen musstet. Und natürlich, je mehr Leute, desto weniger Aufwand ist es ja dann auch. Und dann die Dächer zu nutzen, weil ich kenne auch Beispiele aus Großstädten von Leuten, die versucht haben, an einen Kleingarten zu kommen, an so einem Schrebergarten, und wie schwierig das da ist, weil das auch so eine traditionell verwachsene Gemeinschaft ist, aber auch einfach so viel Nachfrage da ist. Und wie euer Beispiel eigentlich zeigt, okay, das ist gar nicht so viel Aufwand und wir brauchen gar nicht so viel Platz. Und ich glaube, das ist eigentlich voll schön zu hören, dass sowas auch für Leute wie mich, stelle ich mir jetzt so vor, okay, ich habe eigentlich gar keine Beziehung zum Gärtnern, aber jetzt plötzlich bekomme ich Lust, das auch selbst auszuprobieren, weil es gar nicht so abwegig klingt und irgendwie integrierbar in den Alltag. Und das finde ich sehr, sehr schön. Und weil du ja jetzt so eine Expertin dafür bist, so ein Projekt aufzubauen, würde mich noch interessieren, ob es dann, also wie so die Infrastruktur für solche Projekte ist. Gibt es da irgendwie Förderungen? Gibt es da irgendwelche Sachen aus der Politik, die entweder gut sind oder vielleicht auch Hindernisse in den Weg stellen? Und was würdest du dir vielleicht wünschen, was da noch an Förderungen oder auch, ja, ich weiß nicht, also an jegliche Art von Unterstützung, was es da geben könnte für euch?
Ja, tatsächlich, wir wären am liebsten schon ein halbes Jahr eher gestartet. Es scheitert natürlich immer auch an finanziellen Mitteln. Ja, nun haben wir natürlich unser System finanziell erworben. Das bedeutet, wir sind erst mit einem privaten Invest hineingegangen und haben dann geschaut, okay, wie können wir unsere coole Idee finanzieren, ohne dass wir morgen praktisch blank sind und der Verein weiter Bestand hat. Wir haben tatsächlich dann das Mittel einer Crowdfunding-Kampagne genutzt, zum einen, um Aufmerksamkeit für das Thema und für das Projekt auch zu generieren, zum anderen auch, um natürlich grundlegende Dinge wie Saatgut, Pflanztische und natürlich dann auch ein Stück weit die Anzahlung der Türme zu finanzieren. Fördermittel ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Wir haben uns selber, weil die Politik, also die sind super interessiert an solchen Themen, das haben wir gemerkt, tatsächlich, indem wir das Thema auch oft vorgestellt haben auf verschiedenen Veranstaltungen. Und Fördermittel, bei uns ist es tatsächlich eher der Preise gewesen, also für die man sich bewerben konnte. Unter anderem einer ist der Eco-Zukunftspreis hier in Sachsen, die so genau solche Projekte wie unseres fördern und tatsächlich auch schon Ideen und Konzepte honorieren. Das Gute ist, wir sind ja tatsächlich schon ein Projekt gewesen, was an den Start gegangen ist und haben tatsächlich über die Bewerbung zu dem Preis auch eine Summe generieren können für uns, die tatsächlich uns auch eine Anschubfinanzierung fürs nächste Jahr mit generiert, sodass wir ins nächste Gartenjahr starten können. Aber es ist keine klassische Förderung, wie man sich das vorstellt, dass man das tatsächlich über 10 Formulare oder ähnliches beantragt. Klar, wir mussten uns bewerben und haben super viele Mitbewerber, die auch in verschiedenen Kategorien sozusagen sogenannte Preisgelder an der Stelle dann bekommen oder eine Förderungssumme bekommen. Und man hat natürlich dann viel Konkurrenz auch in den einzelnen Förderbereichen. Und gerade auch, wenn man Projekte hat, wie bei uns, die relativ innovativ sind, wo man viel Vorstellungskraft auch benötigt, dass die gut funktionieren können, ist auch immer eine gewisse Skepsis natürlich mit angebracht. Und man macht viel Öffentlichkeitsarbeit und überzeugt natürlich die Leute, indem man sie einlädt, mal vor Ort zu schauen, hey, das ist doch etwas, was man fördern kann. Und natürlich würden wir uns wünschen, dass noch mehr einfach Offenheit auch für diese neuen Themen da sind, dass man sieht, dass das super viel Potenzial hat, dass man tatsächlich auch ja von Förderern vielleicht direkt angesprochen wird und nicht sozusagen immer Bittsteller an der Stelle ist. Ja, das ist, man muss ja tatsächlich erstmal super lang recherchieren, was gibt es überhaupt für Fördermittel und wo kann man sich bewerben. Es nimmt sehr viel Zeit in Anspruch und wir sind echt froh, dass wir uns tatsächlich zumindest für einen Preis dieses Jahr bewerben konnten, weil es dann am Ende doch recht zeitintensiv ist und man das Ganze natürlich auch vorstellt vor verschiedenen Gremien, Juries und das Ganze dann bewertet wird und man dann zittert, okay, bekommt man wirklich am Ende eine Förderung oder nicht? Ja, aber da ist tatsächlich noch ein Stück weit Luft nach oben und wir werden auch nächstes Jahr wieder versuchen, Förderungen in einem gewissen Rahmen zu bekommen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass gerade auf politischer Ebene ja mittlerweile auch oder prinzipiell Agrarprojekte ja nur bis zu einem gewissen Grad auch gefördert werden, beziehungsweise mit einer gewissen Anzahl von Summen finanziert werden. Und dann ist irgendwann ja auch Schluss bis zu einer gewissen Summe. Und dann ist man auch irgendwann auf sich allein gestellt, ne? Also es geht nicht unendlich, dass man sozusagen Fördergelder ja, erlangen kann. Und da braucht man noch andere Mittel und Tricks am Ende, wie man noch ein Stück weit ja, an finanzielle Mittel zum Beispiel kommt.
Dann drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt mit dem Preis, auf den ihr euch schon beworben habt, beziehungsweise dann auch mit denen klappt, auf die ihr euch nächstes Jahr dann hoffentlich noch bewerben könnt. Rebecca hat ihre Frage eben gestartet mit, dass du ja Expertin quasi darin bist, solche Projekte zu starten. Die Überleitung würde ich mir quasi einfach auch nochmal klauen und dann noch eine zweite Frage dranhängen, weil wir haben ja eine Partnerorganisation in Südafrika, also Masifune Deutschland, Masifune Südafrika, und die haben jetzt auch gerade ein Urban Gardening-Projekt gestartet. Und du hast jetzt gerade auch schon selber gesagt, so da steckt einfach auch viel in der Vorbereitung Zeit und finanzielle Mittel und einfach ganz unterschiedliche Ressourcen, die man da erstmal reinstecken muss. Hast du vielleicht einen Tipp für so Urban Gardening Projekte, ob jetzt in Südafrika oder in Deutschland oder wo auch immer auf der Welt, die vielleicht erstmal nicht so die Ressourcen oder den Zugang zum Beispiel jetzt auch zu solchen Pflanztürmen habt, wie ihr die habt? Aber ja, wenn man irgendwie klein anfangen will, trotzdem sein Projekt irgendwie so nachhaltig wie möglich gestalten kann?
Also ich bin der Meinung, es muss nicht immer die ausgefeilte Technik sein. Wir haben jetzt zufällig unsere Pflanztürme gekauft, gefunden, einen Händler gefunden etc. Ich hätte die auch super gerne selber gebaut. Aber wir wollten halt schnell starten und wir haben jetzt nicht so schnell jemanden gefunden, der im Prinzip das Know-how hat, es selber zu bauen. Und ich bin jetzt zum Beispiel nicht technisch genug versiert, dass ich tatsächlich Ingenieurswissen habe, die Türme selber zu konstruieren. Das gibt es aber. Also das heißt, der erste Tipp wäre zu schauen, okay, gibt es vielleicht Hobby-Ingenieure, die Bock haben, selber so ein System zu bauen? Weil mittlerweile haben wir wirklich Interessenten, die sagen, hey, wenn ihr Unterstützung braucht, ich baue euch solche Türme auch selber, müsst ihr sozusagen keine Kauflösung finden. Finden wir super. Das ist sozusagen der erste Tipp, dass man schaut, kann man es selber bauen. Es gibt natürlich aber auch andere Möglichkeiten. Es muss nicht immer dieser krasse aeroponische Turm sein, der von der NASA entwickelt wurde und fliegen kann, sondern es ist auch ganz easy, wie ich schon mal erwähnt habe, ne? Nimm dir einfach eine alte Holzkiste, die vielleicht sonst auf Müll landen würde, und probier es erstmal in Erde. Und du kannst, also es gibt ja auch viele Urban Gardening-Projekte, wo tatsächlich einfach Pflanzkästen auf Dächern stehen, ja. Und nutze vielleicht Regenwasser, um sozusagen deine Pflanzen zunächst zu bewässern. Man braucht nicht immer die krasse Nährstofflösung. Es wächst trotzdem was, ne? Also die Natur gibt dir ja schon alles mit auf den Weg praktisch. Und ja, da kannst du sozusagen dann auch noch was ja für die Umwelt tun, indem du im Prinzip Regenwasser recycelst und Wasser sparst. Das ist super wichtig. Deswegen haben wir uns ja auch für unsere Pflanztürme entschieden, weil es eben ein Kreislaufsystem ist und das Wasser immer wieder in die Tanks zurückgeleitet wird, weil wir im Prinzip 90% gegenüber konventioneller Landwirtschaft sparen. War für uns ein wichtiger Aspekt, ja. Klein anfangen. Also es müssen nicht die 500 Sorten Gemüse oder Obst sein, die man anbaut, sondern es kann, insbesondere sollte es auch eine Sorte sein, die bei dir unter den klimatischen Bedingungen, wo du wohnst, gut wachsen. Ich habe ja gesagt, ne, wir haben mit Erdbeeren experimentiert unter anderem, hat super gut funktioniert für uns, würde woanders garantiert nicht gut funktionieren. Und deswegen tatsächlich schauen, okay, was wächst bei einem wirklich, damit man wenig Verluste hat am Anfang und sich dann Stück für Stück ranarbeiten an verschiedene Sorten. Und ja, das würde ich als erstes, als zweites und als drittes mit an die Hand geben. Und Learning by Doing ist auch immer super wichtig, dass man sich nicht einschüchtern lässt, falls vielleicht etwas nicht ganz funktioniert, falls die Technik mal streikt, falls es mal nicht regnet oder falls tatsächlich auch ja mal eine Sorte nicht gut wächst. Es ist, gerade wenn man es als Hobbyprojekt auch betreibt, es ist Learning by Doing und man muss insbesondere Spaß daran haben. Nur der aktivistische Gedanke dahinter reicht im Prinzip nicht, um das System im Laufen zu halten. Ich glaube, das ist super wichtig.
Ich würde sagen, wenn ihr dabei seid, fliegende Türme zu verwenden, spätestens dann kommst du wieder zu uns in den Podcast und erzählst dann darüber.
Sehr gern. Wir halten die Ohren und Augen offen, ob es neue Systeme gibt. Das ist auch vielleicht ein wichtiger Punkt, den man noch ergänzen kann, dass man tatsächlich offen für Innovation auch ist. Ja, man kann Altes nehmen und mit Neuem kombinieren und daraus entsteht am Ende was Gutes. Demgegenüber sollte man sich nicht verschließen. Man sollte wirklich Ideenreichtum und ja, Faszination fürs Neue mitbringen.
Ja, ich glaube, du hast jetzt auf ganz viele verschiedene Arten demonstriert, wie ihr eigentlich die Welt auf den Kopf stellt, was ja das Motto unseres Podcasts eigentlich ist und der Jingle. Da findet man ja diesen Spruch wieder. Ihr macht es ja auch sehr buchstäblich, indem ihr einfach einmal die Beete hochkant stellt, aber auch auf so viele andere Arten und Weisen. Du hattest ja eben schon ein paar Mal angedeutet, dass ihr an sich offen seid, auch für Mitglieder weitere. Deswegen, wenn du möchtest, sag uns gerne nochmal, wie man das machen kann. Wir haben vielleicht einige Hörer, die in Dresden sind. Wer weiß. Und vielleicht habt ihr dann bald noch mehr Motivierte dabei.
Ja, tatsächlich erreicht man uns über wolkenfarben.com. Wir haben ein ganz schnödes Mitgliederformular, was man online ausfüllen kann, wer tatsächlich Interesse hat, mal vorbeizuschnuppern. Wir sind auf Instagram vertreten, da kann man verfolgen, was wir aktuell mit unseren Türmen alles so anstellen. Und ja, wer einfach Lust hat, der kann uns auch per E-Mail erreichen. Die Kontaktdaten findet man auch auf unserer Webseite. Und einfach auch mal nachfragen, hey, wie sieht's denn aus? Können wir uns das System vielleicht mal anschauen? Man muss ja nicht immer sofort Mitglied werden vom Verein. Manchmal ist es wirklich das reine Interesse an der Technologie oder am Wissensaustausch. Da sind wir auch immer super happy drüber, wenn wir dort Menschen für begeistern können, weil uns geht es viel auch darum, spread the word, dass man tatsächlich die Leute inspiriert, dass sie auch selber tätig werden, vielleicht selber eine kleine Farm ins Leben rufen. Es muss jetzt nicht mit aeroponischen Türmen sein, aber je mehr Leute davon Wind bekommen und es tatsächlich auch vielleicht selber umsetzen, desto besser funktioniert auch am Ende unser Leitgedanke dahinter. Und zwar ja tatsächlich das ganze System etwas zu dezentralisieren, dass man ja Nachbarschaftsprojekte ins Leben ruft und sich selbst versorgen kann mit frischen Produkten und damit noch ein Stück weit was fürs Klima tut. Und weil du auch am Anfang gefragt hattest, wie wir die Welt tatsächlich auch verändern, ich habe es viel im Detail erklärt, aber vielleicht kann man es auch noch mal in drei Wortgruppen für uns zusammenfassen. Zum einen Selbstbewusstsein manifestieren und damit meine ich im Sinne der Reflexion der eigenen Lebensweise, dass man schaut, okay, wie kann man die eigene Lebensweise anpassen, um der Erde und seinen Mitmenschen etwas Gutes zu tun. Dabei vor allen Dingen, das ist auch ein großes Ding, was bei uns sehr wichtig ist, generationsübergreifend denken und auch handeln, weil wir, wie ich schon sagte, jetzt Probleme haben, für die nicht unsere Kinder Lösungen finden sollten, sondern wir. Und tatsächlich Innovation für die zuvor zwei genannten Dinge in Betracht ziehen und mit konventionellen Dingen einfach kombinieren. Damit man am Ende tatsächlich vielleicht was Besseres ja, ins Leben ruft. Und bei uns war es eben die Revolution der Landwirtschaft in dem Sinne ein Stück weit. Also nicht der Landwirtschaft im eigentlichen Sinne, aber zumindest einen Anstoß geben, wie man tatsächlich Landwirtschaft neu denken kann. Und ja, dafür gehen wir eben aufs Dach. Und darum heißen wir auch Wolkenfarm.
Franziska, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war echt, ja, sehr spannend, was du alles erzählt hast. Wie gesagt, also wir sind irgendwie auf euch aufmerksam geworden. Dann habe ich diese Bilder von diesen Türmen gesehen und dachte erstmal so, was ist das denn? Und jetzt weiß ich, was das ist. Das war wirklich sehr spannend. Deswegen, genau, also an der Stelle nochmal der Hinweis an alle, guckt euch das mal an, wie das aussieht. Das ist, ja, nach dieser spannenden Folge ist das auch nochmal sehr spannend, sich das anzugucken. Und ja, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du uns so ein bisschen an deinem Projekt hast teilhaben lassen. Und ja, mal gucken. Wenn ihr auf neue Ideen kommt, dann meldet dich gerne und dann können wir gerne wieder drüber sprechen.
Super, super gerne. Vielen Dank. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Und ich hoffe, wir finden Nachahmerinnen.
Ja, auf jeden Fall nochmal danke von mir. Es war super, super interessant, mit dir zu sprechen.
Ja, und auch euch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Ich finde, das Beispiel von Franziska zeigt richtig schön, dass es einfach ja manchmal reicht, wenn man eine gute Idee hat und motiviert ist, was anzustoßen und was zu verändern und man dann ja ein richtig cooles Projekt ins Leben rufen kann. Das ja, können wir vielleicht auch mal noch so festhalten. Und sie hat es ja auch schon angesprochen, guckt gerne auf der Website oder bei Instagram von Wolkenfarm vorbei. Und guckt natürlich auch gerne bei uns auf bei Masifunde auf Instagram vorbei. Da findet ihr wie immer auch noch mehr Infos zu dem Thema der Folge. Da werden wir euch auch auf jeden Fall weiterleiten zur Wolkenfarm. Ansonsten findet ihr auch in den Shownotes noch ein paar Infos. Und wenn ihr Anregungen oder Fragen zu den Folgen habt, dann schreibt uns auch gerne auf Instagram oder schreibt uns eine Mail an podcast@masifunde.de. Und dann bleibt gespannt, nämlich im Dezember folgt noch eine Folge zum Thema, zum Themenblock Ernährungssouveränität. Und genau, also bleibt gespannt. Wenn ihr die anderen Folgen noch nicht kennt, hört da auf jeden Fall nochmal rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!